Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute spreche ich mit Ehrengast Jonathan Neuschiller über gleich vier verschiedene Aktien aus dem Getränkesektor und aus dem Energy-Drink-Sektor. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz auf eine fette Black-Friday-Aktion von mir in Kooperation mit dem Smart Broker hinweisen. Und zwar, wenn ihr einfach unter einem der letzten YouTube-Videos mal vorbeischaut oder einfach zu den Shownotes auf dem Aktien-mit-Kopf-Blog zu dieser Episode, dann findet ihr einen Link zum Smart Broker. Falls ihr noch kein Depot dort habt, empfehle ich euch unbedingt dort eins einzurichten, denn es ist einer der günstigsten Broker, bei dem ihr aber gleichzeitig an allen Börsenplätzen handeln könnt. Ihr habt also nicht das Problem wie bei manchen Neo-Brokern, dass ihr dann manche Aktien gar nicht finden könnt, was natürlich immer ärgerlich ist. Und jetzt gibt es noch bis 1.12. die Aktion, dass ihr 50 Euro von mir geschenkt bekommt, wenn ihr euch ein Depot dort einrichtet. Die gehen von meiner eigenen Provision ab, deswegen weiß ich, dass ihr sie geschenkt bekommt. Ihr müsst also einfach nur euch unter diesem Link anmelden, den ihr in den Shownotes findet, und dann kriegt ihr nach 2 Monaten, nachdem ihr das Depot eingerichtet habt, automatisch die 50 Euro auf euren Depotkonto gutgeschrieben. Das war's und jetzt geht's direkt los. Welcome back hier im Podcast und heute, meine liebe Zuhörer, geht es wieder um das unternehmerische Investieren zusammen mit Jonathan Neuschiller von abilitato.de. Ich habe ja schon mit Jonathan neulich eine Analyse gemacht über Monster Beverages und ihr könnt euch natürlich auf der jeweiligen Webseite auch immer, wenn wir jetzt einen Podcast zusammen machen, immer die einzelnen Bewertungen ruhig auch mal aufrufen und durchschauen, weil dann werdet ihr jede Menge immer noch an zusätzlichem Wissen zu diesen Podcasts mit rausziehen können für euch. Und das Beste ist, Jonathan hat auch einen kleinen Newsletter gebaut, wo er nochmal zusätzlich regelmäßig Updates gibt zu den einzelnen Analysen, die er schon veröffentlicht hat. Also Sachen, die auch nicht auf der Webseite selber mit drin stehen. Einfach abilitato.de/Newsletter. Ja, Jonathan, und welche News hast du hier heute für uns verpackt? Über was sprechen wir heute?
Ja, hey Kolja und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Freue mich, dass ich wieder bei dir am Podcast zu Gast sein darf. Und wir haben, wie du schon richtig sagst, das letzte Mal über Monster Beverage gesprochen, den zweitgrößten Energy-Trinkhersteller der Welt. Und was ich eben mache ist, die Leser vom Abilitato-Blog haben schon mitbekommen, ist, ich schaue mir meistens nicht nur eine einzige Aktie einer Branche an. Weil da erfährt man zwar schöne Dinge über das Unternehmen, aber die versuchen sich natürlich auch immer aus ihrem individuellen Blickwinkel darzustellen. Ja, die betonen halt die Dinge, die sie gut können, also ihre Stärken, das ist auch in Ordnung so. Aber es ist halt dann so ein bisschen ein einseitiger Betrachtungswinkel. Und als ich die Monster angeschaut habe, habe ich halt auch ziemlich schnell in der Wettbewerbsanalyse einen aufsteigenden Konkurrenten gefunden. Und der heißt Celsius Energy und der wächst aktuell mit über 200% pro Jahr. Also habe ich mich als nächstes dieser Aktie gewidmet. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit, in die spezialisierten Energy-Trinkhersteller zu investieren, die sehr stark wachsen. Man kann natürlich auch die Basis-Investments Konzerne investieren, nämlich in Coca-Cola oder PepsiCo, die auch in der Energy-Trink-Kategorie vertreten sind, aber darüber hinaus noch in ganz, ganz vielen anderen Kategorien. Und da hat man halt ein viel größeres, stabileres, unabhängigeres Unternehmen, was nicht von einem Produkt oder einer Produktkategorie abhängig ist. Und dann habe ich mir also die vier der Reihe nach angeschaut, diese vier Aktien, und habe dann, das ist jetzt fertig, habe jetzt einen Artikel geschrieben, wo ich diese vier mal miteinander verglichen habe, weil jetzt habe ich halt das Gefühl, dass nachdem ich mir gleich alle vier angeschaut habe, ich sozusagen die einzelnen Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken noch viel besser miteinander ins Verhältnis setzen kann.
Okay, ja, also vier verschiedene Aktien heute. Coca-Cola, Pepsi, Monster Beverage und Celsius, ja. Und diese vier Aktien, die sind ja, wie du schon selber sagst, teilweise im gleichen Geschäft, nämlich im Bereich Energy Drink, Aber gerade auch Coca-Cola und Pepsi machen natürlich noch ganz, ganz, ganz andere Sachen und sind ja viel breiter nochmal diversifiziert als jetzt zum Beispiel Celsius. Ich würde jetzt, wenn man das jetzt mal so ranken würde, ja, vom Grad der einzelnen Produktpaletten und Diversifikation, würde ich das mal so ranken. Ja, Platz 1 Pepsi, Platz 2 Cola, dann Monster und dann Celsius. Ist das richtig?
Nach was hast du jetzt gerankt?
Also nach verschiedene Produktpaletten und
Das stimmt.
Stimmt, ja.
Siehst du? Das stimmt. PepsiCo ist ja kein reines Getränkeunternehmen. Ja, und die Idee ist eben für diesen Podcast, dass wir einfach mal die Aktien bisschen gegeneinander ausspielen und Stärken und Schwächen des Einzelnen und des Anderen so miteinander vergleichen, in der Hoffnung, dass sich dann dadurch einfach noch ein besserer, klarerer Blickwinkel auf die Dinge ergibt. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einer Theaterbühne. Wenn du ins Theater hineingehst, und am Anfang sind alle Scheinwerfer aus, dann siehst du gar nichts. So, und jetzt schaust du dir die erste Aktie einer Branche an, beispielsweise Coca-Cola. Und die sagen eben, was sie alles gut können, worin sie stark sind. Das heißt, der erste Scheinwerfer geht an, aber der scheint von einer ganz speziellen Perspektive auf die Bühne. Du erkennst jetzt etwas, aber es ist noch nicht die ganze Wahrheit. Das ist sozusagen die Situation, die du als Anleger vorfindest, nachdem du eine Aktie in der Branche angeschaut hast. Und jetzt schaust du noch eine PepsiCo an und es geht ein zweiter Scheinwerfer an und du kennst das tatsächliche Geschehen schon ein Stück besser, weil PepsiCo weist natürlich darauf hin, wo sie stark sind und dann überlegst du kurz, okay, bei dem Punkt, wie ist da eigentlich Coca-Cola aufgestellt? Oh, Coca-Cola hat gar keine Snacks im Angebot. Aha, okay. Und so ergibt sich dann beim dritten und vierten Unternehmen, man muss es jetzt auch nicht übertreiben, ergibt sich plötzlich ein immer klareres Bild auf das tatsächliche Geschehen. Und das ist halt sozusagen das, was ich getan habe. Ich schaue jetzt auch nicht immer die ganze Branche an, aber in dem Fall hat es sich einfach angeboten und mich hat auch einfach die Lust gepackt. Und ja, deswegen freue ich mich, heute eben nicht so, sage ich mal, eine sehr, sehr lange, in die Tiefe gehende Analyse einer einzelnen Aktie, sondern wirklich die viermal gegeneinander auszuspielen, auch in der Hoffnung und mit der Idee oder ja dem Ziel, auch wirklich herauszufinden, wenn man jetzt daran glaubt, dass beispielsweise das und das passiert, mit welcher Aktie kann man am besten davon profitieren? Oder welche hat eigentlich gerade die höchste Renditeerwartung? Oder wo sind die Risiken besonders hoch? Und ich denke, nachdem ich mich da jetzt um knappen 2, 3, 4 Wochen mit den 4 Unternehmen beschäftigt habe, können wir jetzt einfach das mal der Reihe nach durchgehen und dann eben, wie du schon gesagt hast, PepsiCo vielleicht am breitesten aufgestellt, was die Produktvielfalt angeht, da einfach mal ein bisschen das der Reihe nach durchgehen und dann einfach das alles auch ja in den Kontext setzen und miteinander verknüpfen.
Das klingt richtig gut. Und eine Sache, mit der könnte man schon mal vorab ganz kurz, bevor man die Unternehmen noch kurz vorstellt, auch schon mal, finde ich, anfangen immer, ist der Vergleich auch einfach nur der Aktienkurse. Ich weiß, Jonathan, das hörst du nicht so gern, weil du sagst ja immer, unternehmerisches Investieren ist sozusagen das, worum es hier eigentlich geht. Ja? Aber ich will einfach nur da kurz mal darauf hinweisen, dass diese Aktien, also ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Celsius Holdings, die ja wirklich einen phänomenalen Anstieg hatten in den letzten Jahren, da ist jetzt mal eben die Aktie innerhalb von gerade mal nicht mal einem Monat von irgendwie $108 oder irgendwie so auf $75 gefallen. Ja? Und ihr kennt ja vielleicht die Kennzahl Beta. Ja? Die drückt nichts anderes aus als die Schwankungsintensität, also die Volatilität eines Wertpapiers im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und jetzt einfach mal nur so gegenübergestellt, dass also wenn eine Aktie ein Beta von unter 1 hat, dann bedeutet es, dass sie weniger schwankt als der gesamte Markt. Und wenn das Beta höher ist als 1, dann bedeutet es, dass sie stärker schwankt als der Gesamtmarkt. So, und wenn wir jetzt so ein sehr breit diversifiziertes Unternehmen wie Pepsi haben, dann denken sich manche Leute vielleicht so, boah, das ist ja voll alt, voll langweilig, so, ist ja gar nicht so eine spannende Wachstumsaktie, so. Und die haben ein Beta von 0,63. Das heißt, die schwanken viel weniger als der Gesamtmarkt. Das heißt, es ist potenziell eine Aktie auch, wo man nicht so starke Reaktionen eben mit durchmachen muss an der Börse. Und Celsius Holdings, die hat ein Beta von 2 fast. Also die schwankt fast doppelt so stark wie der Gesamtmarkt. Und das ist eben bei all der ganzen Rendite, die man natürlich immer berücksichtigen muss und all den ganzen Kennzahlen, immer eine ganz wichtige Sache, gerade wenn man noch nicht so lange an der Börse ist, weil ich kenne es ja immer, ne, sobald mal irgendeine Wachstumsaktie ein bisschen abraucht, auch so Oatly und andere, die es erwischt hat dieses Jahr, dann wird man schon sehr häufig sehr hibbelig. Und dann sollte man vielleicht erstmal auch mit ein paar etwas, ich sag mal in Gänsefüßchen, konservativeren Aktien anfangen. Ja? Aber jetzt, Jonathan, und, ja?
Nee, was du gesagt hast, war schon super interessant, weil als ich PepsiCo und Coca-Cola vorgestellt habe, da habe ich Feedback bekommen in die Richtung hin, ja, Jonathan, mit den Aktien macht man vielleicht langfristig 8%, aber der allgemeine Markt, der hat doch langfristig 9 oder 10% gemacht. Also dann legt ihr doch gleich ein ETF auf den MSCI World ins Depot. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist wichtig. Es geht eben nicht nur um die Chancen. Und da mag der allgemeine Index oder auch eine Wachstumsaktie, ja, mehr Chancen nach oben bieten als eine Coca-Cola oder eine PepsiCo. Es kommt nicht nur auf die Chancen an, sondern es kommt immer darauf an, dass man ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis mit seiner Investition eingeht. Und wenn man halt auch entsprechend hohe Risiken eingeht, ja, dann mögen die Chancen noch so toll sein, aber wenn du halt immer mal wieder auch mit einer Aktie 50% oder 80% von deiner Investition verlierst, dann müssen die anderen schon so verdammt gut performen, dass unterm Strich noch eine Überrendite ist. Also das wird dann irgendwann einfach schwierig. Und umgekehrt, ja, wenn du vielleicht noch 8% oder 7% pro Jahr mit einer Cola oder PepsiCo machst, aber dafür nur 60%, also nur mit dem 0,6-fachen der Marktschwankung leben musst, ja, dann ist das möglicherweise ein ziemlich gutes Chance-Risiko-Verhältnis, weil sich halt solche Aktien wie PepsiCo auch ziemlich schnell von der Corona-Krise erholt haben, weil sie trotzdem die Dividende gesteigert haben 2020. Und diese Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen und Einflüssen aller Art beweisen diese beiden etablierten Unternehmen Coca-Cola und PepsiCo eben schon seit Jahrzehnten, weil sonst hätten sie nicht die Dividende seit jeweils etwa 50 Jahren jedes Jahr steigern können. Und das hat halt eben auch einen Wert. Ja, da, natürlich hast du nach oben nicht so viel, aber du bist halt vielleicht auch nach unten, hast du irgendwo einen Boden in der Aktie oder sie erholt sich dann relativ schnell wieder. Und deswegen musst du natürlich am Ende, und das ist auch das Ziel dieses Podcasts, Kolja, jeder eben auch nochmal ein Stück weit eigene Gedanken machen, was sind eigentlich meine Anlageziele? Welche Aktien passen eigentlich überhaupt in mein Depot zu meinen finanziellen Zielen und zu meiner Risikobereitschaft und welche nicht? Weil es ist eben nicht so, dass es die eine beste Aktie gibt oder dass es das eine beste Getränk gibt, weil sonst gäbe es nur ein Getränk im Supermarkt für alle, sondern wir haben alle einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel auf die Dinge. Und dadurch, dass wir sie eben gegeneinander laufen lassen können, diese vier Unternehmen, dadurch merkt man dann vielleicht auch für sich selbst, was man eigentlich überhaupt haben möchte im Depot. Und ich glaube, dass das einfach ein guter und hilfreicher und ja, wichtiger Prozess ist.
So sieht's aus, ja. Fangen wir doch gleich mal, mit welchem wollen wir anfangen? Mit Cola oder Pepsi? Such dir was aus.
Ja, wir können erstmal die Dickschiffe machen, ne?
Ja.
Also im wortwörtlichen Sinne, weil wenn man die Produkte zu viel konsumiert, dann, dann geht's vielleicht auch, genau, mit dem Bauchumfang nach oben. Ey,
da lachst du. Ich habe mal einmal von Pepsi, da hat einer mal mit diesem Logo von Pepsi, der hat das mal, da musst du nur an der einen Stelle, wenn du das Logo von Pepsi anguckst, ja, da musst du nur an einer Stelle in diesem weißen Schwenk so einen Strich reinmachen und schon sieht das aus, als würde da so ein riesiger Hintern in diesem Logo drin sitzen, ja. Also da hast du was gesagt und gerade bei Pepsi, ja, das ist ja, die machen ja den Großteil des Umsatzes mit all diesen ganzen Chips und den ganzen Marken, ja, wenn wir da in Amerika wieder im Hotel sind und dann gibt's da diese Vending Machines mit meterlangen Riegeln drin und so. Und das ist ja so deren Kerngeschäft, oder?
Genau, also machen wir jetzt erst das Pepsi und wir wollen jetzt bei jeder Aktie nicht zu sehr in die Tiefe, genau, gehen, einfach damit der Podcast auch knackig bleibt, in der Kürze liegt die Würze aber wir wollen dennoch auf das Wichtigste und auf die wichtigsten Unterschiede eingehen. Also bei PepsiCo ist es eben so, ich glaube, mit dieser Aktie kann man davon profitieren, oder wenn man daran glaubt, dass sich so diese Abkehr von drei festen täglichen Mahlzeiten, Frühstück, setzt dir die Mama morgens vor dem zur Schule gehen, noch ein Brot, gibst du dir mit irgendwie in die Tüte und dann Mittagessen um 12 Uhr in der Kantine und Abendessen Punkt 18 Uhr und dann wird nichts mehr gegessen. Wenn man daran glaubt, dass sich dieses Muster Stück für Stück aufbricht, ja, dann ist PepsiCo die richtige Aktie. Weil sie haben doch mit ihrem Snackgeschäft, da haben sie 30% Weltmarktanteil bei salzigen Snacks, also Chips, Doritos also Kartoffelchips, Maischips und alles Mögliche. Und es gibt es auch in allen Schärfegraden, Kolja, da hast du auch schon Erfahrung gesammelt, in den USA. Also da haben sie ein riesiges, breit aufgefächertes Angebot, also beispielsweise die Chipsmarke Lay's, die dürfte ja den meisten bekannt sein.
Ja.
Und das ist halt natürlich jetzt auch der Grund, weshalb zum Beispiel PepsiCo sehr gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Wenn du halt aus dem Büro mit deinen ganzen Kollegen und der Kantine nach Hause geschickt wirst, dann liegt halt schnell mal die Chipstüte neben dem Computer. Und dann wird da halt ein bisschen gesnackt. Ist halt bequem, man hat keinen Aufwand, es kostet nur 1-2 Euro pro Packung. Es schmeckt auch vielen gut, mir eingeschlossen. Es ist halt nicht so gesund. Also das ist halt das Problem dabei. Aber das ist jedenfalls PepsiCo. Also PepsiCo ist 55% Snack, 45% Getränke. Eigentlich ist der Name insofern falsch, weil der leitet sich aus dem Pepsi-Getränk ab. Und deswegen ist es mehr ein Lebensmittelkonzern, denn ein Getränkekonzern. Der Gewinnanteil ist sogar noch ein Tick höher im Snackgeschäft. Und dort sind sie halt so verdammt stark bei diesen salzigen Snacks und dort insbesondere in den USA. Und ansonsten ist zu PepsiCo noch festzuhalten, dass sie halt sehr viel Umsatz in den USA machen, weil dort die Chips, die werden aus den Regalen gerissen, und im Rest der Welt tun sie sich noch ein bisschen schwerer. Also sie sind mit der Internationalisierung nicht so weit wie Coca-Cola. Was ergibt das im Ergebnis? Wie gesagt, starker Heimatmarkt USA, da verdient man super viel Geld. Man ist auch gegen die Inflation geschützt. Der CEO hat jetzt auch wieder gesagt, wenn die Kosten steigen, geben sie das sofort über Preiserhöhungen an die Kunden weiter. Da haben sie keine Angst. Und wenn man eben daran glaubt, dass dieser Snackmarkt weltweit größer wird, dass das immer mehr zu einem Trend wird, dann ist PepsiCo die richtige Aktie, um darauf zu setzen. Und Risiken bei PepsiCo wären dann halt, dass man dieses ungesunde Produktangebot sieht, das sich möglicherweise im Laufe der Jahre dann anpassen muss auf ein höheres Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung. Sie machen da auch schon einiges, zum Beispiel einen Joint Venture mit Beyond Meat, wo Beyond Meat eben diese Technologie von pflanzlichen Eiweißen für Snacks einarbeitet und PepsiCo die Vertriebs- und Marketing-Power. Und da wollen sie dann eiweißhaltige, relativ gesunde Snacks anbieten und das soll schon in wenigen Monaten in den Regalen liegen. Also das ist da so ein bisschen die Idee, um dagegen zu steuern. Und dann, ja, man ist halt von den USA abhängig, wobei das ja auch ein stabiles Land ist, aber es wächst halt auch nicht so super stark verglichen mit einem aufsteigenden Land. Und es gibt noch so ein bisschen die Thematik, PepsiCo ist komplett integriert. Also die haben 300.000 Mitarbeiter, Coca-Cola hat nur 80.000 und die Börsenbewertung ist fast identisch. Und es liegt halt daran, dass PepsiCo wirklich die Dinge auch selbst betreibt, die Produktionsanlagen, und dann auch die Produkte zu den Kunden hinfährt, also zu einem Supermarkt, zu einer Tankstelle und so. Und das bindet halt alles Mitarbeiter. Und dadurch müssen sie auch immer einen Teil von ihrem Gewinn einbehalten, um wieder eine neue Fabrik zu bauen, um eine Maschine zu modernisieren und so. Und Coca-Cola, die haben das alles ausgelagert. Das heißt, die sind eigentlich nur noch, die sammeln nur noch Lizenzgebühren ein. Und dadurch müssen die halt weniger Geld investieren und können noch mehr an die Aktionäre, die ja immer so hungrig nach Dividenden und Cashflows und Aktienrückkäufen sind, ausschütten. Und das wären halt so, wäre so die Positionierung von PepsiCo im Schnelldurchlauf.
Genau, ja, und da sieht man halt, okay, ich hätte es auch immer nicht gedacht, dass die so hoch mittlerweile den Anteil haben an Snacks und so, aber dass es auch gar nicht so unbedingt vergleichbar ist rein mit Coca-Cola. Das heißt, potenziell, wenn man jetzt auch auf Dividenden und so setzt, dann könnten sogar beide Unternehmen ja auch interessant sein, wo man damit dann ja schon einen Großteil der ganzen Softdrink und ja, auch Snackindustrie und so abgedeckt hätte mit nur zwei Aktien. Also kommen wir jetzt mal als nächstes zu Coca-Cola. Die sind ja mittlerweile in jedem Kiosk und ich glaube in jedem Restaurant der Welt außer Nordkorea vertreten, oder?
Genau, also Coca-Cola, also PepsiCo war ja die große Idee, wenn man an den Möglichkeiten im globalen Snackgeschäft profitieren möchte. Coca-Cola ist, glaube ich, die richtige Aktie, wenn man daran glaubt. Das ist das Pure-Play-Getränkeunternehmen, alkoholfreie Getränke. Also da sind die wirklich so stark wie kein anderer Konzern auf der Welt. Wenn man sagt, diese starke Positionierung in 200 verschiedenen Ländern der Welt, darunter viele stark aufstrebende Länder, wo bisher zwar in den Städten schon Cola getrunken wird, aber auf dem Land, da zapfen die noch ihr Grundwasser oder Brunnenwasser oder Quellwasser oder so und trinken das und noch kein abgefüllte Getränke, weil das einfach noch sich entwickeln wird, dieser Standard. Wenn man sagt, die sind da aber schon positioniert mit ihrer Marke, ja, und man glaubt, dass jetzt viele Länder im Laufe der Jahre und Jahrzehnte aufsteigen werden, dann wird Coca-Cola wahrscheinlich davon profitieren können, weil Das ist jetzt auch eine kleine Erfahrung aus meinem Griechenland-Urlaub. Dort ist der Mindestlohn, wenn ich mich richtig erinnere, 3 bis 4 Euro die Stunde. In Deutschland jetzt bei 12, also das Dreifache. Und in Griechenland kostet da beim Kiosk eine kalte Coca-Cola-Dose 80 Cent oder 1 Euro. Und in Deutschland an einem Bahnhof zahlt man schnell 2,50 Euro oder 3 Euro. Das heißt, wenn der Lohn dreimal so hoch ist, ist auch der Coca-Cola-Preis dreimal so hoch. Weil das ja immer die Zahlungsbereitschaft in der Abhängigkeit vom Einkommen ist. Und deswegen, wenn die Einkommen weltweit steigen und die Leute dazu übergehen, mehr abgefüllte Getränke zu konsumieren, weil sie vielleicht auch in der Produktion arbeiten oder im Büro und das eben so ein westlicher Lebensstil zunehmend wird und nicht mehr dieses Kleinbäuerliche, dann wird Coca-Cola da möglicherweise über die nächsten 10, 20, 30 Jahre noch erhebliches Wachstumspotenzial haben. Das ist also die Coca-Cola-Aktie, keine Snacks dabei, sondern die sagen, wir machen eine Sache und da wollen wir aber überall so gut wie möglich sein. Und da, die sind halt auch so breit aufgestellt, das ist auch wieder so ein riesiger Tanker. Softdrinks, also die klassische Cola, Fanta, aber auch Kaffee, die haben ja den Starbucks-Konkurrenten Costa Kaffee übernommen, Tee, Säfte, Wassergetränke und eben auch Energydrinks mit ihrer Beteiligung an Monster Beverage. Und die sind halt schon viel stärker international. Also USA macht da nur noch etwa 1/3 des Umsatzes aus. Und das ist halt sozusagen vielleicht auch die große Chance für Coca-Cola, dass man mit diesen Ländern wachsen können wird. Und gleichzeitig hat man aber auch heute schon den gewaltigen und stabilen Cashflow und auch diesen Inflationsschutz. Und jetzt riesigen genau. Coca-Cola. Risiko ist halt wirklich, dass dieser Zuckergehalt in vielen Getränken drin ist und dass es da einfach Problematiken gibt, dass es Zuckersteuern gibt, Zuckerregulierungen, Zuckerverbote oder auch die Konsumenten von sich aus sagen, ich trinke keine zuckerhaltigen Getränke mehr. Gibt es auch welche? Und dann müssen sie also immer mehr zuckerfreie Alternativen anbieten und halt so sich Stück für Stück mit der Kundennachfrage ändern. Und weiterhin ist die Sache in den Schwellenländern halt auch, dass da manchmal die Wirtschaft zwar langfristig mehr Potenzial hat, aber einfach noch stärker schwankt und von irgendwelchen Dingen abhängt, wie den Rohstoffpreisen oder den lokalen Regierungen. Und deswegen ist es halt so, Coca-Cola schüttet die Dividende in US-Dollar aus, verdient aber viel Geld in irgendwelchen Schwellenländerwährungen. Und wenn die abwerten, die türkische Lira ist da ein Beispiel dafür, dann erzielst du zwar in der Türkei weiterhin den gleichen Gewinn, aber bei der Umrechnung in Dollar sind es plötzlich weniger. Ja. Das heißt, du hast sozusagen dieses Problem, dass du einfach mit den wirtschaftlichen Schwankungen der Schwellenländer hast du halt dann auch in deiner Gewinn- und Verlustrechnung. Und trotzdem ist es ja auf 200 Länder verteilt und die USA haben ja auch ihren Anteil. Und so würde ich dann im Ergebnis also die Coca-Cola-Aktie setzen. Das ist für die Leute, die weltweit am Durst der Leute eben sich positionieren möchten und daran glauben, dass da einfach Potenzial besteht, dass auch im Rest der Welt mehr Cola getrunken wird oder Marken aus dem Coca-Cola-Konzern.
Ja, ich glaube halt eben auch, dass viele den Brandwert von Coca-Cola vielleicht auch unterschätzen, was das eigentlich für ein unfassbarer Wert hat, weil du hast halt gesagt, okay, die haben vielleicht größere Herausforderungen wegen Zuckersteuern und so weiter, aber das ist ja gerade diese Stärke der Brand, also wir kaufen da auch eigentlich so in einem Monat kaufen wir locker so 3, manchmal 4 Paletten von diesen Cola-Dosen und zwar immer die also ohne Zucker, Cola Zero und sogar noch entkoffeiniert. Also die haben ja mittlerweile nicht nur Zero, sondern auch noch ohne Koffein, weil die kannst du dann eben auch abends trinken. Und früher, ich habe halt einfach nie Cola oder so abends mal getrunken wegen dem Koffeingehalt. Mhm. Aber jetzt kann ich es eben auch ohne Koffein trinken und vom Geschmack her top. Die Brand macht es eben aus. Das ist der ultimative Burggraben, weil ich würde niemals mir irgendwie so diese Eigenmarke kaufen oder irgend so eine Petri-Cola oder was auch immer. Und das ist egal wo auf der Welt, glaube ich. Sobald du dein Einkommen zulässt, willst du das Wahre haben. Willst du eben die echte Cola trinken und nicht irgendein Fake-Imitat. Ja? Und da haben, glaube ich, viele andere, bei vielen Unternehmen ist es ja so, auch so ein Unternehmen wie Unilever oder auch zum Teil auch Nestle, da ist die Brand der Firma gar nicht unbedingt immer etwas, was jetzt auch einen Wiedererkennungswert hat in den einzelnen Produkten. Das heißt, viele Leute, die kaufen irgendwas im Supermarkt, die kaufen dann vielleicht irgendwie mal irgendeinen Soja-Bratling von der einen Firma und irgendwie die Milch von der anderen Firma und die wissen gar nicht, welche Firma eigentlich dahinter steckt.
Ganz kurz,
Coca-Cola,
das ist immer. Das ist sogar gut, weil wenn die Leute wissen, wo überall Nestle drin ist, dann hätten die echt Probleme. Also, aber nee, das stimmt. Ich stell dir eine Frage. Coca-Cola hatte 400 Marken, hat in der Corona-Krise das halbiert auf 200. Ja. Wie viel Prozent des Umsatzes entstammt der Marke Coca-Cola, die also namensgebend für den Konzern ist, wenn sie 200 verschiedene Marken hat? Was denkst du?
Du meinst jetzt nur aus der reinen Cola?
Wo Coca-Cola auf der Dose draufsteht oder auf der Flasche?
Ich würde sagen, immer noch über 50%.
Ja, genau, es sind knapp 50%. Ja. Das heißt, obwohl es 200 Stück sind, kauft man eigentlich doch die eine starke Marke. Und die Marke, das ist ja auch was Interessantes, ne? So viele Marken sind entweder in der Oberschicht, Mittelschicht oder Unterschicht jeweils beliebt, ne? Coca-Cola, die findest du an der Dönerbude, aber auch im Luxusrestaurant. Das ist eine Marke für jedermann. Und da beteiligt man sich also schon an etwas, das bereits seit über 100 Jahren besteht und alles Mögliche überlebt hat. Inflation, Weltkriege, Krisen, auch wirtschaftliche schwere Krisen, weil es einfach am Ende dennoch um ein Grundbedürfnis geht, nämlich Durst zu stillen. Und da haben sie einfach ein Produkt, was viele Leute sehr mögen, wo sie sich daran gewöhnen und was irgendwie auch immer so ein bisschen ein Stück Gemeinschaft ist oder ein Stück Lebensfreude, wenn man so eine Cola aufmacht und das Klacken hört. Und also mir geht es zumindest so. Das ist immer irgendwie so ein bisschen unterbewusst positiv assoziiert. Vielleicht auch, weil sie sehr gute Marketing sind.
Ja, ja, okay. Dann sind wir von Coca-Cola jetzt fertig und gehen jetzt über zu Monster. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, genau, weil die haben wir ja neulich schon hier richtig durchgenommen. Da hatten wir ja auch schon mal vor einer Ewigkeit auch eine Analyse gemacht.
Wir machen bei Monster nur eine Sache, die Einordnung der Marktkapitalisierung, also Coca-Cola und PepsiCo jeweils über 200 Milliarden. Monster 50 Milliarden. Untersegment Energy Drinks, was eben stärker wächst als der generelle Getränkemarkt, weil der Energy Drink kommt aus einer Nische und wird jetzt bei immer mehr Bevölkerungsschichten beliebter. Und da ist halt Monster dann, Red Bull ist ja nicht an der Börse, eben die Möglichkeit, um von dem globalen weiteren Wachstum im Energy Drink Markt profitieren zu können. Aber die haben wir schon besprochen und deswegen.
Ja, bist du noch da?
Ah, ich dachte, du machst weiter.
Ach so, genau. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Celsius Holdings ein. Ja, also da muss ich ja sagen, das ist ja so eine Aktie, dass ich die nicht irgendwie mal in meiner Fitnesszeit, wo ich ja auch schon in Aktien investiert habe, dass ich die da nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich, ja.
Weil hier dann hättest du nämlich nach deiner Fitnesszeit direkt nach Palma ziehen können, ohne mehr Finanzvideos zu drehen, Kolja. Denn die Aktie ist ja unglaublich, unglaublich gut gelaufen. Also die steckt voller Energie.
So sieht's aus. Und man muss hier sagen, die sind nochmal spezieller targetiert eben auf diesen ganzen Gesundheitsmarkt und Gesundheitssektor, ja. Da geht es jetzt nicht irgendwie um irgendwelche, also wenn ich an Monster Beverages oder Beverage denke, dann sehe ich ja immer, ich habe immer sofort dieses grüne M auf diesem schwarzen Hintergrund, dieses klassische Monster-Getränk und dann auf irgendwelche Motocross und keine Ahnung was anderen Sponsorings, die sie haben. Das ist ja so eher so diese actionreiche, diese eher so ein bisschen auch so Red Bull-mäßige Brand, sogar noch ein bisschen extremer und härter, ja, so Extremsport und so. Und Celsius ist ja quasi eher so für die ganzen Fitness-Kasper dieser Welt, ja.
Na gut, also ja, ich weiß nicht. Es ist jedenfalls die Herkunft der Marke. Also zur Einordnung, Coca-Cola und PepsiCo, die Dickschiffe, die Tanker, über 200 Milliarden schwer, unglaubliche Cashflow, unglaublich breit aufgestellt jeweils. Aber sie wachsen halt vielleicht noch mit 4 oder 5% im Jahr und nicht stärker, weil sie einfach schon so groß sind und die Märkte so für sich gewonnen haben, dass sie einfach nur mit dem Marktwachstum wachsen können. Ne? Monster ist ja schon eine Möglichkeit, um vielleicht, ja, der Energy-Trinkmarkt wächst mit 7 bis 10% pro Jahr, wenn sie da ihren Marktanteil halten, leicht ausbauen, dann kann man schon auf eine Aktie setzen, die 10% pro Jahr im Umsatz und in der Ertragskraft ansteigt. Celsius ist nochmal eine ganz andere Wachstumsebene. Das ist wirklich eines der am stärksten wachsenden Unternehmen, was ich jemals analysiert habe, wenn nicht das am stärksten wachsende Unternehmen. Also sie wachsen ja stärker als Tesla derzeit. Ne? Und da ist es so, natürlich verdienen Monster und Red Bull unglaublich viel Geld. Und das gibt schon immer, dass dann da Versuche gibt, dass man da den mal aus dem Duell ein Triell macht. Also das, was im politischen Deutschland passiert ist, sozusagen in der Kanzler- oder ja vor der Bundestagswahl, das wird versucht, in diesem Energy-Trinkmarkt zu machen, also das aufzubrechen. Weil Monster und Red Bull haben in den USA zusammen 75-80% Marktanteil und die verdienen so viel Geld, da wollen andere auch was abhaben. Und es ist aber eigentlich fast immer gescheitert. Und das liegt einfach daran, dass die Produkte meistens recht ähnlich gewesen sind wie Monster oder Red Bull. Und du kaufst nicht die schlechtere Kopie von etwas, was nicht bekannt ist. Da kommst du auch nicht gegen die Marketingmaschinen an. Also musst du dir schon Gedanken machen, irgendetwas an Produkt anders zu machen, damit es auch eine eigene Zielgruppe findet und du dort erstmal diese Zielgruppe gewinnen kannst. Und das ist bei Celsius eben passiert, weil so eine klassische Monsterdose, wenn du da zwei Stück trinkst, da hast du, glaube ich, 120 oder 140 Gramm Zucker in dir drin. Also das hat ja mit Fitness nicht viel zu tun. Und Celsius hat vom Prinzip her eben diese Fitness- oder ernährungsbewusste Zielgruppe und in keinem ihrer Getränke ist Zucker drin. Das ist erstmal die Gemeinsamkeit. Und es sind auch eher wenige Zutaten. Gut, das ist jetzt ein Ami-Unternehmen. Wenn ich da gerade die Dose aufmache, ist schon einiges wieder auf der Zutatenliste drauf. Aber es sind eher wenige Zutaten drin. Also zumindest die, die man nicht braucht, sind nicht drin. Und was sie aber gemacht haben, typischerweise, oder manche Energy-Drinks haben das so an sich, ist aber auch immer bei jedem Menschen anders, die geben dir so ein kurzes, zittriges Hoch und dann so ein müdes Tief. Also ist es vielleicht gar nicht so gut, die zu trinken, oder da musst du schon wieder den nächsten trinken. Und was Celsius geschafft hat, also ich persönlich kann das definitiv bestätigen, ist, dass du weder das Zittern noch das Tief hast, sondern dass du einen wirklich konzentrierten Leistungssteigerung spürst. Du bist unglaublich konzentriert, aber es ist nicht kitzelig und es ist auch nicht komplett abfallend, sondern es ist wirklich anhaltend, so ein richtiger Schub. Und das liegt daran, dass sie noch ein paar andere Dinge reingemacht haben, ein paar pflanzliche Zutaten, irgendwie Guarana und noch ein paar andere Dinge. Ich komme nicht aus der Lebensmittelindustrie, ich kann nur die Wirkung beschreiben, die zumindest ich spüre, und grüner Tee und alle möglichen Dinge. Ja. Und es schmeckt auch nicht klebrig, es schmeckt relativ natürlich und erfrischend schmeckt es. Und deswegen haben sie die Fitnessbranche gewonnen. Dann sind sie Planet Fitness, das ist ja die sozusagen McFit Amerikas, noch ein bisschen anders, aber sehr günstig und eben auf Millionen Kunden ausgelegt, dort in jedem Kühlschrank gewesen. Und ausgehend davon, auch von den Studenten, ist es jetzt in den Massenmarkt hineingedrungen. Und deswegen ist es schon unterschiedlich zu einer Monster oder zu einer Red Bull. Und es ist halt auch in den USA, gibt es da noch Studien, die gemacht haben, angeblich führt zum Beispiel das tägliche Trinken von der Dose dazu, dass du 140 Kalorien mehr verbrauchst. Ja, inwiefern das jetzt stimmt oder nicht, kann jeder selbst die Studie auf der Website von Celsius durchlesen. Die Amerikaner sind einfach offensiver bei solchen Produktversprechen. Ja. Ja, da läuft auch im TV immer Pillenwerbung für irgendwelche pharmazeutischen Produkte. Also was sollst du ja, oder auch Vitamine, ja, das ist ja auch so eine Sache, da viele Amerikaner, die schlucken täglich X-Vitamin-Kapseln, wenn sie ihnen erzählt wird, dass sie das brauchen. Ja?
Water, sage ich nur.
Aber zurück zu Celsius. Also ich glaube schon, man kann es jetzt seit Oktober auch in Deutschland über Amazon bestellen, gibt es drei Sorten, dass es ein sehr gutes Produkt ist, weil es eben keinerlei Zucker hat und weil es eine starke Wirkung auslöst und relativ gut auch schmeckt, nach meinem Gefühl. Aber Geschmäcker sind verschieden.
Okay.
Und bei denen ist jetzt Folgendes passiert, die wachsen, und das musst du dir jetzt mal überlegen, die sind noch sehr, sehr klein und die haben diesen riesigen Markt, den sie aufbrechen wollen. Und der CEO sagt auch, sie wollen die anderen beiden vom Thron stoßen. Ja? Und wenn das gelingen würde, dann würde natürlich noch ein starkes Potenzial in der Aktie stecken, weil sie steht bei 5 Milliarden und Monster bei 50 Milliarden. Und jetzt ist halt die Sache die, dass das Wachstum im letzten Quartal, ich dachte, es geht runter, weil es hatte im Vorquartal 150% Wachstum in den USA und jetzt aber im dritten Quartal hatten sie einfach 200% Wachstum in den USA. 200%! Und sie sind profitabel. Das heißt, wenn das Wachstum, also selbst wenn das auf 50% abfällt oder auf 30%, ist ja immer noch brutal stark. Also auf jeden Fall sind sie jetzt schon bei aufs Jahr hochgerechnet 400 Millionen Dollar Umsatz angekommen. Sie sind jetzt nicht mehr die Mini-Klitsche mit 20 Millionen Umsatz. Sie haben jetzt 5 Milliarden Marktkapitalisierung und jetzt stellen sie halt Mitarbeiter ein und jetzt kommt dieses Schwungrad ins Rollen. Was die machen, Amerikaner sind einfach aggressiv, die tun jetzt alles, was sie an Cashflow haben, nehmen für weitere Sponsorings, Instagram, Influencer, irgendwelche Fitnessstudios, irgendwelche Serien, das wird richtig rausgehauen, das Geld. Und dann haben sie sozusagen dadurch wieder mehr Verkäufe im nächsten Jahr. Und dadurch, dass sie mehr Verkäufe haben, haben sie ja wieder pro Energy Drink eine Gewinnmarge. Und die nehmen sie dann wieder und haben noch viel größeres Budget. Und so werfen die da ihr Schwungrad an und sind jetzt halt tatsächlich eben auf diese 400 Millionen Jahresumsatz schon hochgekommen, wenn man das letzte Quartal hochrechnet. Und das ist halt natürlich etwas, was Leute anzieht. Und leider ist die Aktie noch stärker gestiegen als sozusagen der Umsatz und die Ertragskraft, sonst hätte ich investiert. Und deswegen ist sie bei mir jetzt erstmal auf die Watchlist gewandert. In den anderen drei Aktien bin ich investiert, die wir besprochen haben. Und es ist für mich einfach so, dass es, man weiß es nie, sowas kann enden. Also das ist das Risiko. Es ist doch eine junge Aktie, es ist nur ein Produkt. Es ist eigentlich nur in den USA am Wachsen. Der Rest ist erst ganz jung und frisch. Und es ist, das heißt, das kann sie wieder abschwächen. Oder die haben auch eine Short-Quote von, glaube ich, 7%. Da könnte man so einen Short-Seller behaupten, wie teuer und überbewertet die Aktie wäre. Also das sind hier einfach die gigantischen Risiken. Ne? Muss man einfach so sagen. Und wenn mal ein Quartal mit weniger Wachstum kommt, wie irgendwelche Analysten denken, dann kann das Ding nochmal schnell 30% oder 50% abverkauft werden. Haben jetzt auch bei Peloton und so gesehen. Das sind einfach die Risiken bei diesen brutal teuren Unternehmen.
Ja.
Aber umgekehrt, wenn sie ihren Pfad über die Monate, Quartale und Jahre erfolgreich ausführen und ob der nachher mit 30%, 50% oder 70% ausgeführt wird, ist eigentlich relativ egal. Es verschiebt sich nur die Zeitachse. Und wenn sie wirklich aus dem Duell ein Triell machen, dann kann sich das Ding halt auf Sicht von 5 oder 10 Jahren, keine Ahnung, nochmal verfünffachen oder verzehnfachen. Und es ist auch ein potenzieller Übernahmekandidat, weil da sind wir wieder beim Thema große Konzerne. Nestlé möchte ja auch wieder stärker wachsen. Nestlé hat international Vertriebspower. Und das würde natürlich mit dem zuckerfreien Getränk und dem Wachstum da eigentlich ziemlich gut reinpassen. Nur sind sie halt derzeit zu teuer. Ich glaube nicht, dass jetzt sowas wie Nestlé so einen Preis zahlen würde. Aber es ist potenziell immer mal ein Übernahmekandidat. Und wenn sie aber nicht übernommen werden und wirklich groß werden, hat man natürlich nach einigen Jahren Haltedauer plötzlich auch potenziell eine riesige Cash-Generierung. Also es ist die mit Abstand Aktie, die risikoreichste Aktie, die sowohl nach oben als auch nach unten am meisten Luft hat. Allerdings ist mir die Bewertung aktuell einfach zu hoch. Ich möchte die Bewertung noch an einer Kennzahl einengen, und zwar Monster wird mit dem achtfachen erwarteten Umsatz des nächsten Jahres bewertet. Celsius wird aktuell mit dem 13-fachen erwarteten Umsatz des nächsten Jahres bewertet. Wenn Celsius auch unter die 10 kommt, also weniger als der 10-fache Umsatz, dann wird sie für mich spannend, wenn ich immer noch an das Wachstum glaube zu dem Zeitpunkt. Weil dann ist der Aufschlag relativ gering auf eine Monster, aber die Wachstumsperspektiven sind doch größer. Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses würde ich die beiden nicht vergleichen, weil Celsius bewusst gerade auf Gewinn verzichtet, um eben dieses Wachstum am Laufen zu haben mit zusätzlichen Sponsorings und so. Wenn man mal auf deren Instagram-Kanal schaut, da gibt's Tage, je nachdem, ob gerade eine Kampagne aktiv ist oder nicht, da werden die von 20 Influencern mit jeweils 100.000 oder 1 Million oder 2 Millionen Abonnenten beworben pro Tag. Und deswegen, da ist schon was im Gange. Ich glaube, die können auch Social Media. Der CEO ist, glaube ich, erst 41 Jahre alt und hat Lust. Da ist einfach viel in Bewegung. Aber wir haben es bei anderen Wachstumsaktien gesehen. Das kann auch wieder. Deswegen, ich bin nicht drin. Es ist einfach risikoreich, das Ding. Aber es ist gleichzeitig auch unglaublich spannend zu sehen, wie da aus dem Nichts heraus sowas aufsteigt. Und ob es weitergeht oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Man muss die viel beobachten. Es ist risikoreich. Aber potenziell verspricht die Aktie natürlich auch eine Menge Potenzial nach oben, wenn man sie zur richtigen Bewertung, zum richtigen Zeitpunkt kauft.
Ich muss natürlich auch sagen, dass es sieht natürlich immer aus, als hätte man den Zug verpasst, wenn man sich so ein Unternehmen jetzt anschaut. Aber man muss hier auch immer wieder berücksichtigen, dass die eben noch nicht so lange tatsächlich auch bewiesen haben, dass sie auch Gewinne machen können. Das ist ja erst so in den letzten 3 Jahren dann wirklich auch mal abzuzeichnen gewesen. Oder in den letzten 2 Jahren sogar. Eigentlich erst seit 2019, ja. All die ganzen Jahre davor. Und das macht wirklich echt Spaß, wenn man sich mal anguckt. Die waren ja teilweise von 2011 bis 2015 oder so, war das ein Penny Stock. Ja, da hat die Aktie immer so 40 Cent gekauft, gekostet. Und da haben sie aber auch immer nur Verluste gemacht. Und dann auf einmal hat die Aktie angefangen, so sich nach oben zu entwickeln, aber auch immer nur Verluste. Und klar hätte man jetzt im Nachhinein sagen können, da hätte man einsteigen müssen, ja. Aber guckt euch mal andere Aktien aus der Vergangenheit an. Mein Lieblingsbeispiel ist hier immer eine Amazon. Gut, man kann nicht leider so viele Aktien aus seinem Depot mit Amazon vergleichen, aber auch Amazon hat, als sie angefangen haben, tatsächlich mal Gewinne zu machen, da haben sie sich schon mehrere Male verzehnfacht. Und ab dem Zeitpunkt, irgendwann so 2004, 2005 und so in dem Sektor, haben sie sich nochmal verzehnfacht locker. Und das bedeutet, dass es nicht unbedingt irgendwie das Ende des Wachstums sein muss, nur weil die Aktie schon stark gestiegen ist. Aber wie du ganz richtig sagst, Jonathan, auch wenn Wachstum weiterhin intakt ist, können halt eben diese Wachstumsaktien sehr stark eben auch einbrechen. Und da muss man halt immer wieder so sich bewusst sein. Ich finde immer, gerade wenn man jetzt noch keine Position in so einer Aktie drin hat, ich finde immer die beste Herangehensweise, einfach einen Sparplan zu machen, gerade in so einen volatilen Dingern. Da kann man eigentlich immer ganz gut so einen Einstieg dann in sowas finden. Ja.
Soll ich dir noch was erzählen zum Abschluss?
Natürlich.
Die steht ja aktuell bei etwa 80 Dollar, die war aber auch schon mal über 100. Ja. Ich beobachte sie, seitdem sie bei 4 Dollar steht, und habe noch nie investiert. und das klingt jetzt von außen, ja, klinge ich wieder blöd, der größte Depp, ich weiß. Könnt ihr auch gerne von mir denken, wenn ihr das meint. Ich will aber noch mal sagen, wenn du das gerade ausgeführt hast, die hatten halt einfach eine Historie der Verluste. Und es war einfach nicht klar, es gibt so viele Unternehmen, die versuchen, Red Bull und Monster herauszufordern, ja, dass die das jetzt schaffen. Und dann kam die Corona-Krise, weshalb sie ja dann noch auf 3 oder 4 Dollar gesunken ist, wo ich sie angeschaut habe. Und die hatten ja viele ihre Getränke im Fitnesskanal verkauft. Also zum Beispiel in der Planet Fitness, also dieser McFit-Konkurrenz in den USA. Oder dem McFit Pindor. Die sind ja keine Konkurrenten, weil sie nicht in den gleichen Ländern Studios haben. Und dann sind da kaum noch Leute gewesen. Und dann dachte ich einfach, bei denen wird's auch erstmal nach Süden gehen. Ja, und war deswegen sehr vorsichtig, weil ich dachte, jetzt geht der Umsatz runter und der Verlust wird wieder größer. Ja, und was ist aber passiert? Die Leute haben das einfach über Amazon gekauft. Und zwar viel mehr als je zuvor. Mhm. Und der Umsatz ist also nach oben geschossen, statt zu fallen. So. Und deswegen, da merkt man, also ich habe die Aktie, damals war es noch ganz schwierig einzuschätzen, wie der Geschäftsverlauf ist. Und ich habe dann immer mal wieder den Quartalscall angehört, durchgelesen, aber ich war mir einfach nicht sicher genug, dass es nur eine Eintagsfliege ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass die kurz piekt und dann ist es ein Hype und dann ist es wieder vorbei. Und dann ist sie mir plötzlich gefühlt viel zu teuer gewesen, weil der Kurs so angezogen ist, aber das Unternehmen noch nicht genug. Und jetzt, in den neuesten Quartalszahlen eben, läuft die Aktie schon einige Monate seitwärts, kam plötzlich jetzt auch mal das Fundamentale hinterher, weil der Umsatz mal eben über 200% in den USA gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen ist. Und deshalb ist jetzt das Kursumsatzverhältnis bei 13. Davor war es teilweise bei 30. Und dann habe ich gesagt, ich zahle doch nicht den 30-fachen Umsatz, wenn ich eine Monster für einen 8-fachen kriege. Und jetzt, wo sie aber noch beim 13-fachen sind, Monster beim 8-fachen, nähert sich schon wieder ein bisschen an, aber ich wollte einfach da auch nochmal plaudern. Ja, rückblickend kann wir alle sagen, ja, Amazon, das wäre doch ein No-Brainer, warum haben wir die nicht bei 10 Dollar oder bei 100 Dollar oder bei 200 gekauft? Jetzt steht sie bei 3.000. Ja, klar, aber damals war es halt eine kleine, klapprige Online-Buchhandlung oder so, ne? Oder ein verlustbringendes, geringmarschiges Online-Versandgeschäft, und es gab auch noch andere Versandhäuser. So. Und erst als dann daraus halt mehr und mehr wurde, wurde auch der Kapitalmarkt zuversichtlicher und hat denen eine immer größere Marktkapitalisierung zugestanden. Und die eigentliche Aufgabe ist es halt immer zu schauen, ob das, was die Börse gerade dem Unternehmen an Wert zugesteht, ob das gerechtfertigt ist aufgrund der fundamentalen Entwicklung, oder ob die Börse dem tatsächlichen Geschehen vorausläuft, dann muss man abwarten, oder ob sozusagen die Firma schon viel weiter ist, wie die Börse denkt. Das ist natürlich der Zeitpunkt, um dann zu kaufen, weil wenn es dann in den Zahlen offensichtlich wird, dann muss ja der Kapitalmarkt nachziehen, weil er dann gesagt hat, oh, ich dachte, die wachsen gar nicht, und jetzt kam so ein Wachstum, da müssen wir sie mal neu bewerten. Und also nochmal abschließend, Celsius, sehr, sehr hohe Chancen, aber auch sehr, sehr hohe Risiken. Macht eure eigenen Recherchen, kauft jetzt nicht einfach, weil ihr sie gehört habt. Ich habe sie selbst noch nicht mal in meinem Depot, ja. Und definitiv keine Empfehlung, sondern einfach nur mal eine Schilderung, was da gerade für ein unternehmerischer Wettkampf im Energy-Drink-Sektor in den USA stattfindet. Und ja, dann muss halt jeder am Schluss selbst entscheiden, möchte er den Tanker, der seit 59 Jahren jetzt Coca-Cola jedes Quartal, also eigentlich 240 Dividenden in Folge, ohne je eine Kürzung gezahlt hat und extrem breit aufgestellt ist, mit ganz vielen verschiedenen Getränken in vielen verschiedenen Ländern sein Geld verdient, mit geringen Kursschwankungen, aber halt auch nach oben begrenzten Chancen. Oder möchte man sich wirklich an der wahrscheinlich einer der allerstärkst wachsenden Aktien erst recht der Lebensmittel- und Getränkeindustrie beteiligen und da eben dann aber auch ganz genau verfolgen und mit einer begrenzten Position und auf die Bewertung schauend eben diese Reise nach oben oder auch nach unten begleiten, weil man eben die starken Bewegungen haben möchte. Und das ist halt das Spektrum, das man haben kann. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Ergebnis meiner Analyse. Und ich werde jetzt halt ab sofort, nachdem ich mir alle 4 Aktien angeschaut, bewertet habe, werde ich sie weiter verfolgen in der Kursentwicklung und in der Unternehmensentwicklung. Und wenn ich irgendwann ein Einstiegsfenster sehe, dann eben bei den ersten dann drei nachkaufen und bei der vierten Celsius eben mal eine erste Position aufmachen.
Ach Jonathan, ich würde am liebsten jetzt wieder Aktien kaufen. Ich habe nicht genug Geld leider, das ist immer das Problem. Aber das ist bei allen anderen Aktionären leider auch immer der Fall. Deswegen müssen wir uns jetzt wieder auf unsere Arbeit konzentrieren, jeder von uns. Und dann, je mehr Geld wir verdienen in unserem Job, desto mehr können wir auch Aktien kaufen. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht mit dir, Jonathan. Ich werde mir Celsius mal richtig genau anschauen. Auch vor allem, was die da in diesem ganzen Influencer-Bereich machen. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Und dann mal schauen, ob so eine Aktie auch vielleicht noch ins Depot wandert oder vielleicht sogar in den Sparplan, mal gucken.
Der Energy-Schub für dein Depot.
Genau, ja, den hole ich mir auch durch Monster. Ich muss sagen, ich bestelle mir die jetzt auch mal bei Amazon, weil ich habe die noch nie hier irgendwo gesehen und bei Monster.
Wenn du sie in Spanien schon bestellen kannst. Ich glaube, sie sind erst in UK und Deutschland, aber sie wollen jetzt noch in diesem November, Dezember, Januar oder so, wollen sie dann auch noch nach Spanien. Also, na gut. Ich bringe dir welche mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Genau, weil ich habe hier immer nur diese große weiße Monsterdose und wenn ich da ist es nicht so, wie du beschrieben hast bei Celsius. Da kriegst du erstmal den Energieschub deines Lebens und rennst dreimal im Kreis. Und machst dabei alles kaputt, ja, und hast die best kreativsten Ideen. Und dann nach 10 Minuten bist du aber tot, ja, und musst erstmal eine halbe Stunde schlafen.
Das ist so ein bisschen wie so ein Partyabend in Zeitraffer. So, ja, so abends ungefähr, ist die Stimmung am Top, aber wehe, du wachst am nächsten Morgen auf, ja. Und das hast du aber mit der Celsius nicht, wobei das halt jeder für sich probieren und herausfinden muss. Na,
Okay, Jonathan, ich muss rüber, sonst gibt's Ärger von der Frau. Und ich habe mich wieder richtig, ja, hier gefreut, mit dir zu reden. Und wir hören uns beim nächsten Mal, ne?
So sieht's aus. Danke, dass ich wieder zu Gast sein durfte und allen viel Erfolg beim Investieren.
Ciao, ciao.